Okay, auf geht's.
Liebe Horrorfans, herzlich willkommen zu einem neuen Spezial von Let's Talk About Horror. Nicht mit Alex, sondern mit mir, Markus, oder wie der ein oder andere mich auch kennt, Metal Markus. In den vergangenen Folgen war es öfter so, dass Metal das Element war, was mich mit meinen Gästen verbunden hat. Heute ist das ein bisschen anders. Am anderen Ende dieser Leitung ist für euch Anja. Hallo Anja!
Mir wurde gesagt, ich muss Hallo Markus sagen. Ist das jetzt richtig gewesen?
Ja, natürlich. Wenn ich jetzt gesagt hätte, du musst sagen Hallo Meister, hättest du das dann auch gesagt, oder wie?
Hallo Markus, herzlich willkommen.
Genau, herzlich willkommen. Und ja, zu Beginn, ruf den Leuten doch gerne mal ins Gedächtnis, woher sie dich kennen können. Also was du mit Alex schon so in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren besprochen hast.
Also eher Jahre, Monate und Jahre. Meine erste Aufnahme war Dead Silence und oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Also wir haben über Soundtracks gesprochen, also ja, Film-Soundtracks, über The Black Phone haben wir gesprochen, über American Mary, über Remakes und das Geisterschloss, naja, zum Beispiel. Genau, darüber habe ich mit Alex gesprochen.
Das ist cool, weil da ist eine Folge bei, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Das ist die Besprechung von Dead Silence, weil, so leid es mir wirklich tut, ich diesen Film bis heute noch nicht gesehen habe.
Also die Aufnahme, das, wie gesagt, das war meine erste Aufnahme und da bin ich natürlich extrem noch schüchterner als jetzt. Haha. Also, aber ja, hörst du ja gerne an, klar, warum nicht?
Aber erstmal muss ich dann den Film gucken, weil ich habe mir ja immer vorgenommen, ich habe irgendwann alle Let's Talk About Horror Folgen gehört. Ist immer blöd, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, ne? Also von daher,
ach, du lieber Himmel.
Aber ich arbeite hart dran, kann ich nur sagen. Und Dead Silence ist tatsächlich einer von denen, der immer noch auf der Liste steht.
Dann hättest du ja über 300 Filme dann, oder? Also hast du ja sowieso schon wahrscheinlich, aber wow, krass.
Ja, durchaus, ja, das kommt hin. Also ich habe mehr als 300 Filme hier zu Hause stehen, auf jeden Fall. Das kann dir meine Frau auch schriftlich bestätigen und sie sagt auch immer, Markus, 90% deiner Filme sind Horrorfilme, können wir nicht mal was anderes gucken? Dann sage ich immer, das stimmt nicht, es sind 95%. Wobei, das stimmt, glaube ich, auch nicht so ganz.
99,9 Periode oder so.
Nee, ich habe ja auch Marvel-Filme und sowas, also alles gut. Also es gibt durchaus auch andere Filme im Haushalt bei mir, die nicht dem Horrorgenre zugetragen sind. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Heute geht es um ein Thema, das du dir ausgesucht hast und witzigerweise war unser ursprünglicher Plan mal, dass wir sogar in meinem eigenen Podcast darüber hätten sprechen können und jetzt hat sich's ergeben, dass wir dann doch hier bei Let's Talk About Horror gelandet sind. Aber was ist denn das Thema, über das du unbedingt reden wolltest?
Das Thema der heutigen Folge ist Coming of Age.
Coming of Age, ja. Ich weiß, du hast mir das mal vorgeschlagen und ich war sofort interessiert daran und ich weiß auch noch genau warum, weil in meiner Wahrnehmung ist das so, Coming of Age Filme, die gab es eigentlich schon immer, nur irgendwann ist halt dieser Begriff Coming of Age etabliert worden und ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt was Neues? Weil auf einmal hast du an jeder Ecke immer gelesen, ja, das ist Coming of Age oder mit Coming of Age Elementen und ich dachte nur so, warum muss man eigentlich einen eigenen Begriff dafür haben? Das ist so ähnlich, wie es ja auch heutzutage nicht mehr einfach nur Horrorfilme gibt. Ne? Es gibt Slasher, dann gibt es noch untergeordnet Backwoods-Slasher oder so, dann gibt es Torture-Porn-Filme, es gibt Haunted-House-Horror, es gibt Sci-Fi-Horror und ich habe immer das Gefühl, Coming-of-Age ist so mehr so ein Überbegriff, oder? Also Coming-of-Age, hätte ich gesagt, ist kein wirkliches Filmgenre, oder wie würdest du das sehen?
Naja, wir haben ja eben schon mal im Pre-Talk ein bisschen drüber gesprochen, also die Thematik gibt es schon ewig sozusagen, aber es hat halt noch keinen Namen gehabt und irgendwann hat er nochmal gedacht, so ja, jetzt nennen wir das einfach Coming of Age und damit war das Genre oder Subgenre geboren sozusagen.
Und das bringt uns ja genau zu der Frage, was ist mit Coming of Age eigentlich gemeint? Was sind dann für dich die Elemente, die ein Film in irgendeiner Form aufweisen muss, damit man sagt, der fällt irgendwie in dieses, nennen wir es wirklich mal Subgenre, Coming of Age?
Ja, wenn es jetzt nicht ganz zu trocken ist, würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Definition vorlesen, beziehungsweise was ich mir jetzt so ein bisschen rausgeschrieben habe, wenn es ja, okay ist.
Feuerfrei, natürlich.
Ja.
Bildungspodcast, ne, das müssen wir auch hier aufhalten.
Richtig, richtig. Ja, also es sind halt Filme oder eben auch Bücher, in denen ältere Kinder und Jugendliche als Hauptfiguren erstmals mit den grundlegenden Fragen des Heranwachsens konfrontiert werden oder mit starken Emotionen und Auseinandersetzungen mit diesen Themen haben sozusagen und anhand dessen werden sie dann erwachsen. Beziehungsweise geht es halt auch in der Regel immer um familiäre, gesellschaftliche Konflikte, individuelle Konflikte und auch oftmals Sexualität, Geschlechterrollen, Auflehnung, Meinungsbildung und ja, moralische, emotionale Herausforderungen des Lebens sozusagen, genau.
Weißt du, was damit, so schlimm es klingt, auch Coming of Age wäre? Twilight.
Verdammt, hätte ich mich noch darauf vorbereitet. Ich habe das natürlich zu Hause, alle Filme.
Ja, ich habe natürlich, also meine Filme, die ich mir rausgesucht habe, sind natürlich jetzt alle Twilight-Filme, damit auch endlich mal bei Let's Talk About Horror über... Nein, natürlich nicht, war ein Spaß, aber...
Ach, schade, da hätte ich bestimmt aus dem Stegreif auch drüber reden können.
Nee, aber mal ernsthaft, wenn du es wirklich nüchtern betrachtest, der erste Twilight-Film ist dann ganz klar auch Coming of Age, weil Bella ja quasi ihre Weiblichkeit mehr oder weniger entdeckt, ne? Dass sie sich hingezogen fühlt zu einem anderen Menschen. Jetzt kann man drüber streiten, ob das dann besonders tiefgehend ist, weil sie sich zu ihm hingezogen fühlt, weil er halt so ein bisschen der schräge Vogel oder der coole Typ ist. Aber vom Grundsatz ist es eigentlich genau das. Damit wäre auch Twilight in irgendeiner Form Coming of Age. Aber darüber möchten wir, glaube ich, wirklich nicht sprechen, oder?
Wir können ja mal in ein nächstes Special planen und dann vielleicht.
Genau, also liebe Hörer da draußen, kommentiert gerne, wenn ihr von Anja und mir ein Special über alle Twilight-Filme hören möchtet, inklusive Vergleich zu den Büchern oder so. Weil nur weil ihr das möchtet, heißt das ja nicht, dass wir das machen. Ne? Also, nein, Quatsch. Aber kommen wir mal wirklich zum Thema. Coming of Age ist es also. Und jeder von uns hat sich jetzt drei Filme und oder Serien rausgesucht, die für ihn jeweils oder für sie das Thema Coming of Age in besonderem Maße behandeln oder über die die Person einfach sprechen möchte. Und der Gast darf natürlich immer anfangen. Was hast du als erstes auf deinem Zettel, was ein Coming of Age Film oder eine Coming of Age Serie ist, über die du unbedingt mal sprechen möchtest?
Ich würde gern mit Carrie, des Satans jüngste Tochter, starten und der Film ist von 1976, genau.
Eine Stephen King-Verfilmung ist das, 1976, Wahnsinn. Der wird nächstes Jahr 50 Jahre alt, der Film. Oh. Hammer, oder?
Ja, aber ich mag ihn trotzdem sehr und egal jetzt, ob die Qualität des Films jetzt tendenziell vielleicht eher schlechtes, aber ich mag ihn trotzdem noch.
Findest du, dass der eine schlechte Qualität aus heutiger Sicht hat? Ich fand das gar nicht so. Also ich habe ihn heute extra nochmal vorher geschaut, weil ich kenne ihn auch schon wirklich sehr, sehr lange. Und ich fand jetzt nicht, dass der unbedingt schlecht gealtert ist. Also klar, du siehst ihm an, dass er aus der Mitte der 70er stammt. Er hat eine für die heutigen Hörgewohnheiten ganz furchtbare Synchronisation in manchen Rollen. Dazu können wir später gerne nochmal kommen. Aber also ich finde nicht, dass er unbedingt schlecht gealtert ist, weil die inhaltliche Thematik, hätte ich gesagt, der merkst du nicht an, dass die von 1976 ist. Also ich glaube schon, dass man auch in Amerika heute fast noch genauso erzählen könnte. Da müsstest du nur ein paar Handys mehr reinmachen. Aber ansonsten, inhaltlich hätte ich gesagt, ist das noch top aktuell.
Ja gut, stimmt. Ist aktueller denn je die Thematik eigentlich. Da hast du recht, genau.
Was ist denn die Thematik? Magst du einmal den Leuten, falls es die wirklich gibt, die Carrie nicht kennen, erzählen, zumindest grob, worum es in Carrie oder wie es auch heißt, Carrie des Satans jüngste Tochter, was übrigens ein furchtbarer Untertitel ist, wie ich finde, für die deutsche Fassung, worum es in diesem Film geht?
Mal kurz, ja, wegen dem Untertitel, also ich finde das auch völlig überzogen, also des Satans jüngste Tochter, also völlig drüber. Eigentlich ist ja Carrie ein Charakter, wo man mitfühlt und ja, egal. Ich versuche mal so ein bisschen die Handlung wiederzugeben. Also es ist, Carrie ist so eher so ein schüchternes Mädchen, sage ich mal, die von ihrer ultrareligiösen Mutter unterdrückt wird. Und ja, schüchtern, zurückhaltend und gehört nicht zu irgendeiner Clique oder so. Und ja, zu Beginn des Films bekommt sie halt das erste Mal in ihrem Leben halt so eben ihre Periode und wird also in der Dusche nach dem Sportunterricht und wird dann halt von ihren Mitschülerinnen extrem gehänselt und auf jeden Fall geht es dann halt auch so weiter, dass sie offensichtlich auch Kräfte hat, telekinetische Kräfte, und jedes Mal, wenn sie halt extrem gemobbt, gehänselt wird, treten die halt zutage. Und ja, also im Laufe des Films erkennt sie quasi ihre Kräfte oder versucht auch damit so ein bisschen umzugehen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt noch weitermachen soll. Sorry, ich habe gerade so ein bisschen, naja, das ist halt so freireden ist halt nicht so meins, wisst ihr.
Ja, ich glaube, das reicht ja im Grunde auch. Ne? Das ist ja das, worum es im Endeffekt geht. Das Ganze steuert dann natürlich auf einen Höhepunkt zu, der beim Schulball erreicht wird, wo man Carrie einen bösen Streich spielt. Und ich glaube, jeder, der irgendwie im Horrorgame unterwegs ist, kennt zumindest das Bild von Carrie, wie sie in einem, nee, es ist nicht weiß, das Kleid, ne? Sie sagt, welche Farbe es hat. Es ist nicht wirklich weiß, ich glaube, es ist rosa. Aber auf jeden Fall, wie sie in einem blutgetränkten Kleid, ja, durch die Gegend läuft. Das kennt, glaube ich, jeder, der im Horrorgame irgendwie zu Hause ist. Du möchtest über den Film sprechen. Warum? Also warum ist es ein Film, den du bei Coming of Age sofort im Kopf hast? Oder was fasziniert dich so an diesem Film?
Naja, weil, also, wenn ich jetzt sage, ich identifiziere mich so ein bisschen selber mit ihr. Also ich habe leider Gottes keine telekinetischen Kräfte. Das wäre natürlich sehr schön gewesen, hätte ich die. Aber ich bin als Teenager oder als Kind halt auch sehr schüchtern gewesen und bin tatsächlich, jetzt natürlich nicht so massiv wie Carrie, aber ich bin halt auch gehänselt worden. Also heute sagt man ja mobben oder wie auch immer man das jetzt nennt, aber früher hat man ja mal gesagt gehänselt. Ich bin halt auch gehänselt worden und deswegen sieht man sich ja auch ein Stück weit dann selber in der Rolle. Und ich kann halt mit Carrie halt mitfühlen. Sie ist, wie gesagt, so unterdrückt von ihrer Mutter, gehört jetzt keiner Clique an und dann erfährt sie halt zum ersten Mal, wie es ist, halt eine Frau zu werden aufgrund der Periode. Und sie hat halt niemanden, an den sie sich wenden kann und ist quasi völlig alleingestellt mit sich und der Thematik. Und ich meine, die Sportlehrerin nimmt sich ja ihrer so ein bisschen an, aber selbst der Schuldirektor spricht sie auch ständig permanent mit dem falschen Namen an. Also auch
mit Cassie,
der,
ne? Nennt er sie immer, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie Cassie und so. Und an der Stelle sieht man ja auch schon, da kommt ja die Telekinese auch schon zum Vorschein, dass sie da den Aschenbecher, glaube ich, da umschmeißt oder so. Aber ja, ich gehe halt mit ihr so völlig mit. Und auch, ich will jetzt auch nicht zu deep werden und zu persönlich werden, aber auch die Sache mit der Unterdrückung durch die Mutter ist auch, was mein Leben so ein bisschen widerspiegelt, sage ich mal. Und ja, deswegen gehe ich halt völlig mit ihr mit.
Also ich glaube, jeder kann sich ein Stück weit mit Carrie identifizieren, wenn er so eine Außenseiterrolle, warum auch immer, in der Schule oder in welchem Bereich inne hatte. Ich kenne das auch so einigermaßen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, so zu meiner Schulzeit, wenn du so ein Metal-T-Shirt anhattest oder eine Metal-CD dabei hattest, warst du für so Religionslehrer wirklich noch sowas wie die Ausgeburt der Hölle so ungefähr, ne? Dass man dachte, also gefährlich, mit dem Jungen, da muss man mal reden, da muss man drauf Acht geben. Also von daher, Unterdrückung durch religiöse Eltern kenne ich jetzt nicht, aber grundsätzlich kennt, glaube ich, jeder auch aus seiner eigenen Zeit sicherlich Mitschüler, die auch von ihren Eltern sehr unterdrückt worden sind oder auch streng religiöse Eltern. Also darum meinte ich ja, ich glaube, gerade in Amerika sind das auch Themen, die selbst heutzutage dort immer noch vorkommen. Und Lossagen von den Eltern, worum es ja bei Carrie sehr elementar geht, ne, von dieser in dem Falle ja Unterdrückung der Mutter, ist ja ein Thema, das jeder junge Mensch an irgendeinem Punkt seines Lebens durchmacht. Daher glaube ich schon, dass man, wenn man den Film wirklich nicht jetzt als mit dem reißerischen Untertitel in Verbindung bringt, Satans jüngste Tochter und ihn irgendwie nur auf die telekinetischen Fähigkeiten beschränkt, dass das schon eine Figur ist, die wirklich sehr viel Identifikationspotenzial letzten Endes bietet. Also ich kann das voll und ganz nachempfinden, dass man denkt, das ist Coming of Age, wozu jeder irgendwie einen Zugang finden könnte. Wahrscheinlich bietet es für Frauen natürlich durch den Umstand halt, dass Carrie eine Frau ist und auch mit der ersten Periode eine höhere Identifikation für Frauen als jetzt für Männer. Aber das grundlegende Thema kann, glaube ich, jeder irgendwie nachvollziehen.
Naja, und vor allen Dingen geht es ja auch darum, sie verliebt sich ja auch so ein bisschen in ihren, den Tommy Ross. der sie da zum Ball einlädt, auch wenn das jetzt erstmal nur mehr oder minder eine Absprache ist, sage ich jetzt mal, dass der wollte das ja eigentlich gar nicht, aber also sie zum Ball einladen und sie verliebt sich ja aber dann auch schon so ein bisschen in ihn, weil sie ja auch sich freut, da von einem Mann beachtet zu werden und ja, und auch dann diese Entwicklung, dass es sich aufgrund des Balls, also die Mutter verbietet das natürlich, dass sie da hingeht oder dass sie da hingehen soll. Und sie lehnt sich ja dann erstmals auch gegen ihre Mutter auf und also parallel auch zu den, mit den telekinetischen Kräften. Aber sie versucht sich da so ein bisschen rauszukämpfen. Genau. Ja.
Also ich kann mich sehr gut an den Film und auch an das Buch sogar erinnern, weil das war mein erstes Buch von Stephen King, was ich damals jemals gelesen habe. Das war im Urlaub in Spanien, wenn ich mich nicht völlig irre. Und das ist ja auch für Stephen King-Verhältnisse noch eine relativ kurze Geschichte. Und wusstest du eigentlich, dass Stephen King diesen Roman nie veröffentlichen wollte? Er hat ihn eigentlich in den Müll geworfen. Und seine Frau hat ihn dann im Müll gefunden, hat ihn gelesen und meinte, nee, den schmeißt du nicht weg, das musst du irgendwem anbieten. Und deshalb kennen wir alle heutzutage Stephen King, weil seine Frau gesagt hat, nee, das schmeißt du nicht weg, das ist gut, das muss veröffentlicht werden. Ist schon irgendwie erstaunlich, oder? Kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen.
Also ich überlege gerade, ich meine, das war auch mein erstes Stephen King Buch, weil wir das damals sogar in der Schule gelesen haben.
Echt?
Also wir hatten, glaube ich, so 3 oder 4 Bücher hat die Deutschlehrerin da zur Verfügung gestellt und auch so ein bisschen modernere Bücher, zeitgemäßere Bücher, sage ich mal. Und da ich ja schon damals zu Teenager-Zeiten eben so Horror-Freak war, habe ich mich natürlich dafür ausgesprochen und die Mehrheit hat entschieden und da haben wir das gelesen. Und was du gerade sagtest, dass das quasi fast nie zustande gekommen wäre, weil er das in Müll geworfen hat, ja, das habe ich auch gelesen. Und das war deswegen, weil diese Thematik halt Weiblichkeit und Periode und das ist vom Mädchen zur Frau werden, sage ich jetzt mal, diese Thematik war ihm dann doch so ein bisschen heikel drüber zu sprechen und deswegen hat er überlegt, so ist vielleicht doch nicht so gut, da eben jetzt ein Buch draus zu machen und deswegen hat er das halt in die Tonne gehauen, aber seine Frau hat das entdeckt, wie du schon sagtest und das für gut befunden und deswegen existiert das jetzt und das war ja genau sein erster Roman.
Und davon gibt es mindestens ein Remake. Abschließende Frage meinerseits, hast du dieses, oder eines, ich glaube es gibt sogar 2 Remakes, hast du irgendwas davon mal gesehen oder vielleicht auch die Fortsetzung, die es zu diesem Film gibt?
Also es gibt auf jeden Fall Carrie 2, da kann ich mich noch entsinnen, das habe ich selbstverständlich geschaut, wann das war, I don't know, aber das spielen ja auch, ich weiß es gerade gar nicht, 1 oder 2 Charaktere spielen da aus dem Originalfilm, spielen da im Teil 2 mit. Und das Remake habe ich auch geguckt, aber das ist alles schon zu lange her. Ich weiß bloß, dass mir das jetzt nicht so gut gefallen hat. Ja.
Das wundert mich jetzt nicht. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung. Wir waren eben bei Stephen King, weil ich würde dann jetzt mal auch bei Stephen King bleiben und mein erstes Thema der Wahl hier anschneiden. Es mag jetzt vielleicht ein wenig unkreativ sein, aber wenn es ums Thema Coming of Age geht, kommt man in meiner Wahrnehmung an einem weiteren Werk von Stephen King nicht vorbei, egal ob jetzt in Buchform oder auch in der Verfilmung. Und das ist ganz klar S. Mit Pennywise, jeder kennt ihn, glaube ich, erzählt, glaube ich, zu einer der ikonischsten Figuren, die es so im Horrorbereich gibt. Und ja, S von Stephen King, für dich auch ein Thema? Oder sagst du jetzt auch, boah, Markus, was eine billige Idee, bei Coming of Age mit S zu kommen?
Nee, ist top, auf jeden Fall Coming of Age. Hast du richtig gut ausgesucht.
Das ist auch wirklich, das kann ich ganz ehrlich sagen, Stephen Kings S ist eines der ganz wenigen Bücher, die ich wirklich in meinem Leben mehrfach gelesen habe und auch in verschiedenen,
echt?
Ja, auch in mehreren Lebenslagen, also auch so, weiß nicht, als Teenager wahrscheinlich das allererste Mal und dann habe ich es nochmal irgendwann gelesen und als dann der Film 2017, also die Neuverfilmung in die Kinos kam, habe ich es mir vorher wirklich nochmal komplett durchgelesen und ich habe es sogar komplett, und jetzt wird Alex völlig Unverständnis haben, wenn ich das sage, das Hörbuch gibt es bei Audible 50 Stunden lang, ich habe es wirklich auch als Hörbuch nochmal gehört, also dieses Buch bestimmt mit der Audiofassung 5-mal komplett in mich aufgesogen, weil ich es immer wieder aufs, auf eine ganz besondere Art und Weise ultra faszinierend finde und darum damals auch sehr gespannt war, als es hieß, es gibt endlich mal eine vernünftige Neuverfilmung, weil ich weiß, alle, die diese 90er TV-Verfilmung abgöttisch lieben, hassen mich jetzt, aber jemand, der mir erzählen möchte, diese TV-Verfilmung wäre näher an der Vorlage oder wäre gruseliger oder sonst irgendwas, muss ich sagen, nee Leute, also blendet mal die Nostalgie aus, mit der ihr alle das schaut, ne? Diese alte 90er-Jahre-Verfilmung ist ein Produkt ihrer Zeit, war für die damalige Zeit in Ordnung, würde ich sagen. Nie eine ultra tolle Produktion und auch nie eine Umsetzung, die näher am Buch war. Also, wer mir das erzählen möchte, müsste ich wirklich mal fragen, ob derjenige das Buch gelesen hat. Hast du es jemals gelesen?
Ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Auch dazu habe ich eine Geschichte. Ich weiß, dass meine Schwester das Buch hatte damals und die hat relativ viel gelesen und irgendwann war es halt fertig und dann habe ich mir das in die Hand genommen, weil das eben auch gerade dann so eine Phase war, wo ich eben wirklich auch einiges gelesen habe und dann hatte ich das so in der Hand, diesen schweren, dicken Wälzer. Und habe dann so gesehen, also ich weiß jetzt nicht genau die Anzahl, aber es waren auf jeden Fall oder sind über 1000 Seiten. Und da dachte ich bloß so, nein und tschüss. Tut.
Genau. Das Gespräch, Anja, nächste Mal dann über Twilight, ne?
Ja. Da habe ich die Bücher aber nicht gelesen. Da habe ich jetzt nur, also das ist mir dann auch too much. Da habe ich jetzt wirklich nur die Filme mehrmals gesehen.
Die Filme, okay. Und kannst du auch nachvollziehen, was ich meine zur alten TV-Verfilmung? Oder sagst du, nein, Markus, das ist absoluter Kult und grandios?
Nee, natürlich kenne ich jetzt auch diese zwei Parteien. Bist du Team 1990 oder bist du Team Neuverfilmung? Weiß ich Bescheid. Aber du, ganz ehrlich, ich finde, man muss das auch separat betrachten. Und wie du schon sagtest, das war halt das Ding damals und die Neuverfilmung ist die Neuverfilmung und ich finde, mir gefällt beides total gut und auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe, denke ich schon auch tendenziell, dass die Neuverfilmung näher dran ist als das, also die TV-Verfilmung, genau.
Ja, absolut, würde ich auch so sehen und jetzt könnte ich ja noch darauf kommen, warum ich es halt bei Coming of Age unweigerlich im Kopf habe, weil ich finde, Stephen King hat hier, egal ob jetzt im Buch oder auch in der Verfilmung, ist wunderbar auf den Punkt gebracht, welche Aspekte es gibt, die Kinder zu Außenseitern werden lassen. Nicht umsonst heißen die ja, ne, der Club der Verlierer oder Losers Club im englischen Original dann. Du hast so viele verschiedene Aspekte, die ein Kind zum Außenseiter machen. Du hast Bill, der stottert. Du hast Ben, der übergewichtig ist. Du hast Eddie, ein kränkliches Kind und Asthma hat. Stan ist Jude, das reicht ja auch offenbar schon, ne, dass jemand ein Außenseiter wird. Mike ist dann am Ende ein Farbiger. Beverly ist das Mädchen aus dem armen Haus und irgendjemand habe ich jetzt vergessen, weil die sind zu siebt. Richie. Richie ist ja der so tendenziell so ein bisschen unter ADHS leidet, würde ich denken, ne? Der halt seine Klappe nicht halten kann. Ja. Das sind alles.
Genau, das Schandmaul genau. Sozusagen.
Schandmaul Dozier.
Und er trägt eine Brille.
Das sowieso, genau. Und das ist ja wirklich so. Also das klingt so banal, aber das sind wirklich alles Aspekte, die Kinder in Schulklassen oder in Gruppen sehr schnell zu einem Außenseiter machen können. Ne, solche einfachen Dinge. Und das ist ja noch nicht mal wirklich so, dass Kinder das absichtlich machen. Kinder sind ja oftmals halt einfach, ja, wie sagt man so schön, Kinder sind grausam. Ne? Denen fällt eben auf, jemand, der stottert. Natürlich ist der anders als ich, wenn ich nicht stotter. Und jemand, der eben unter Asthma leidet und irgendwie blau anläuft und einen Inhalator benötigt, der fällt mir auch auf. Genauso wie jemand, der halt etwas mehr Leibesfülle hat, ne? Oder im Falle von Mike, der ein People of Color ist, das fällt auf und das reicht oftmals schon. Und ich finde es halt sehr schön, wie Stephen King das so eigentlich relativ einfach aufbereitet, trotzdem ist es in sich schlüssig und dass dann diese Leute eben zusammenfinden und gemeinsam merken, zusammen sind wir stark und Kraft entwickeln, um gegen irgendetwas zu bestehen. Das ist, finde ich, die schönste Art und Weise, wie man wirklich vom Erwachsenwerden erzählen kann. Weil ich habe auch mal irgendwo in einer Rezension gelesen, es geht ja gar nicht so sehr um das Böse und um Pennywise und welche Gestalt auch immer er annimmt. Es geht ja vielmehr darum, gemeinsam irgendwie zu wachsen, gemeinsam erwachsen zu werden, etwas zu finden, was dich verbindet und dadurch eben diesen ganzen Prozess des Erwachsenwerdens überhaupt durchstehen zu können. Und darum war, ist und bleibt für mich Stephen King's S eines der besten Beispiele für Coming of Age, das man eigentlich nur haben kann. Leider bei der Verfilmung, muss ich wirklich sagen, finde ich grundsätzlich den ersten Teil wesentlich besser, weil ich kaufe diesen Kinderdarstellern das ganze Geschehen wesentlich mehr ab, auch wenn der zweite Teil mit super Schauspielern besetzt ist. Aber ich weiß nicht, ich finde den zweiten Teil jetzt nicht schlecht unbedingt, aber er kann dieses Niveau, finde ich, was der erste Teil vorgelegt hat, nicht so ganz halten.
Ja, da hast du aber recht. Wenn es reinpasst, könnte ich hier jetzt auch noch mal was Persönliches dazu beitragen, gerade was die Kinderschulklassen-Thematik betrifft.
Ja, na klar, wenn du magst.
Na, ja, weil du gerade auch eben, also wegen den verschiedenen Charakteren und also ja, der eine stottert, der andere ist dick, der andere hat die falsche Hautfarbe und so. Und es ist so, ich habe ein Patenkind und die muss tatsächlich jetzt die Schule wechseln. Also die musste schon einmal die Klasse wechseln, jetzt wird die Schule gewechselt, weil die auch zu einem echt krassen Mobbingopfer geworden ist. Und da habe ich halt letztens mich mit einer Freundin getroffen und da haben wir auch nochmal so drüber gesprochen. Und ich bin völlig empört gewesen, weil, also ja, Punkt, Kinder sind grausam auf jeden Fall. Und ich habe mich halt einfach nur gewundert, was jetzt der Anlass ist, warum sie gemobbt wird, weil sie ist weder extrem dünn, sie ist weder extrem fett, sieht nicht komisch aus und die ganzen Merkmale, die wir da gerade auch so angesprochen hatten im Zuge des Films, da trifft nichts auf sie zu und sie ist dann trotzdem gemobbt worden, die Treppe runtergeschubst worden, im Bauch getreten worden. Also ich finde das total schrecklich. Also nicht, dass Leute, die halt in irgendeiner Art und Weise anders aussehen, jetzt gemobbt werden müssten oder geschlagen, getreten, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht so rüberkommen, aber weil diese ganzen typischen Mobbing-Merkmale treffen halt nicht auf sie zu und ich finde es halt krass, where the fuck is the problem? Also ich finde das so schlimm, so grausam, wie sich das so alles entwickelt, dass sie jetzt sogar die Schule wechseln muss. Also ich...
Ja, furchtbar. Heutzutage gibt es andere Gründe. Ne? Dazu kommen wir, glaube ich, ja auch bei einem unserer späteren Kandidaten, den wir auf der Liste stehen haben, noch. Und ja, was ist denn dein nächster Kandidat, den du jetzt auf der Liste stehen hast? Ich glaube, das ist noch ein Film. Wir sind noch nicht bei Serien angekommen.
Ja, der nächste Film wäre The Black Phone von 2021. Und das ist also, das ist eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt gewesen, weil ich hatte diesen Film mit Alex halt besprochen und ihm gefiel halt auch, also er mag ja grundsätzlich nicht so Filme mit Kindern, sage ich jetzt mal, wo es um Kinder geht und hat da so ziemlich abgehatet.
Ich erinnere mich, ja.
Und ich bin halt von dem Film völlig begeistert, weil ich halt wieder eben, teilweise sieht man sich selber, wie ich vorhin schon sagte, bei Carrie und ich fühle halt da immer eben sehr mit den Schwächeren, sage ich mal, die dann halt zu wahrer Stärke finden. Und da hatte ich mich im Nachgang halt mit dir so ein bisschen drüber unterhalten und da sind wir halt dann drauf gekommen, so lass doch mal über Thema Coming of Age sprechen.
Ja, ich erinnere mich sehr genau an die Folge mit Alex zu dem Thema. Ich kann mich auch erinnern, dass Alex den Film nicht mochte und ich weiß, dass einer seiner Vorwürfe, glaube ich, war, dass das alles so überzogen wäre, was da so passiert. Und ich habe mich in dem Moment, das weiß ich noch, aber auch gefragt, ist das wirklich überzogen? Der Film spielt ja, wenn ich mich nicht völlig irre, in den 70er Jahren. Und wenn ich mir so manchmal vor Augen führe, was es für Geschichten hier so aus meinem eigenen Umfeld gibt, also jetzt nicht persönlicher Natur, aber immer so aus dem tiefsten Ruhrgebiet und im Pott, sind, glaube ich, auch so ein paar Dinge gelaufen, wie man miteinander umgeht, wo auch das Gesetz des Stärkeren wirklich so in manchen Zeiten gegolten hat. Von daher weiß ich gar nicht, ob diese Art und Weise, wie die Kinder da miteinander umgehen und wie sie aufeinander einprügeln oder auch mit Steinen aufeinander einschlagen, war ja, glaube ich, eine der Szenen, wo Alex meinte, das fände er etwas drüber. Also ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das wirklich so drüber ist, wie man es selbst gerne haben möchte. Weißt du, was ich meine?
Also ich habe auf jeden Fall an dem Punkt auch gegengesteuert und dachte mir so, Junge, wo lebst du denn? Also nichts für ungut, naja, sorry, aber es wäre schön, wenn es nicht so realistisch wäre, aber es ist verdammt nochmal realistisch. Und ja, deswegen dachte ich mir auch so, Augen auf. Also Wir kommen immer wieder auf denselben Punkt. Kinder sind grausam oder können grausam sein. Natürlich nicht jeder. Aber ja, in dem Film geht es ja halt darum, also der spielt 1978, wie du schon sagtest. Und da geht es halt auch darum, dass ein 13-Jähriger, also der heißt Finney, der ist auch so ein bisschen der Außenseiter, der ist dünn und schmächtig und gehört halt keiner größeren Gang an oder gar keiner. Und dann geht es halt darum, dass der entführt wird und ja, sich dann halt da versucht zu befreien, rauszukämpfen, im Verlauf des Films halt zu seiner Stärke findet. Und unterstützt wird er von seiner jüngeren Schwester, die ja auch Visionen tatsächlich hat. Also geht es auch so ein bisschen in das Übernatürliche noch mit rein. Und die jüngere Schwester ist auch die, die ihn tatsächlich vor den Prügelknaben und Prügelattacken da auch teilweise versucht zu beschützen und zu befreien. Also, ja.
Punkt erstmal. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, daran kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich fand, er hat eine unglaublich bedrückende Atmosphäre. Also einerseits die Situation von Finney in diesem Keller, wo er ja gefangen ist, aber auch die Situation zu Hause mit seiner Schwester und ihrem stetig und ständig, zumindest gefühlt, besoffenem Vater, der so völlig sich wie der letzte, Entschuldigung für die Wortwahl, Arsch aufführt. Ich habe nur gedacht, mein Gott, was für eine trostlose Kindheit kann man haben. Das fand ich wirklich ganz, ganz furchtbar. Das fand ich stellenweise wirklich sogar schlimmer als das, was im Keller passiert. Weißt du, was ich meine? So, das war wirklich dieses, oh nee, da möchte ich nicht irgendwie sein. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass die beiden halt eher so die Außenseiter sind, ne? Weil alle wissen ja, der Vater von denen ist ja eh so ein Spritkopf, wie man hier im Pott gesagt hätte, ne? Und haltet euch mal lieber fern von denen. Und das sind ja natürlich auch willkommene Opfer für Leute, die halt auf der Suche sind, sich irgendwie wichtig zu machen.
Na, ich habe teilweise auch überlegt, ob der eigentliche Horror nicht dann doch eher zu Hause stattfindet als im Keller unten. Und ja, der Vater ist halt Alkoholiker, beziehungsweise ist die Mutter ist ja gestorben gewesen, meine ich, irgendwie verstorben. Und da ist das wahrscheinlich der Knackpunkt, der Absturz gewesen für den Vater, dass der dann angefangen hat zu trinken, zu saufen und dann entsprechend auch seine Kinder zu vermöbeln. Und ja, also das ist extrem realistisch, also da ist nichts überzogen. Und umso schöner ist es halt, dass die Geschwister, weil Bruder und Schwester ist ja auch meistens so ein Duo, was sich eher auch tendenziell streitet, sage ich jetzt mal, aber die halten halt zusammen, die versuchen sich gegenseitig zu retten, zu unterstützen. Und als der Finney halt da in Gefangenschaft ist im Keller, sieht er ja oder hört über das Telefon die vergangenen Opfer, sage ich jetzt mal, also auch eben alles Kinder, die eben auch auf ihre Art vielleicht so verschiedene Stärken hatten und von den Stärken partizipiert er halt und schafft es dann halt letzten Endes auch zu entkommen, aber halt in der Zeit im Keller, ja, er trainiert, um ein bisschen stärker zu werden und kriegt, wie gesagt, Hinweise von den Geisterkindern, die halt eben auch schon mal verschiedene Sachen probiert haben, um auszubrechen. Es hat alles nicht geklappt, aber all dieses geballte Wissen führt halt dazu, dass er halt die Stärke bekommt, die er braucht. Und es schafft den Peiniger, den Greifer in dem Fall zu überwinden und er schafft es halt zu entkommen. Und das finde ich einfach toll.
Der Film wird jetzt ja auch, ich glaube, Anfang nächsten Jahres dann fortgesetzt. Black Phone 2 ist angekündigt. Ich muss sagen, als ich die Trailer jetzt in der jüngsten Vergangenheit im Kino gesehen habe, war ich ein bisschen, na, entsetzt ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest habe ich gedacht, puh, das sieht aber danach aus, als wird das jetzt in eine ganz seltsame andere Richtung gehen, die nicht unbedingt mehr viel mit der Originalidee zu tun hat. Hast du den Trailer auch gesehen?
Ja, ich liebe den Trailer tatsächlich und Anfang nächsten Jahres ist jetzt dieses Jahr im Oktober tatsächlich.
Ach echt? Also, okay.
Ja, ich bin schon.
Ist der Film ja schon raus, verdammt.
Ja, sozusagen. Also ich bin total heiß drauf und also ich verstehe das, was du meinst. Ich gehe da schon irgendwo mit, weil dass hier gespoilert wird, ist hoffentlich klar. Aber der Greifer, der ist ja eigentlich am Ende des Teil 1 ist der ja tot. Und der taucht ja jetzt hier wieder auf. Und da fragt man sich natürlich schon, wo kommt der dann Jahre später plötzlich her? Ist das dann auch so eine Geistererscheinung? Und ja, also ich bin extrem gespannt, wie die Geschichte weitererzählt wird. Und hoffe, dass nicht die besten und gruseligsten Szenen schon im Trailer jetzt waren. Das ist ja auch oftmals der Fall und ja. Da hoffe ich, dass es nicht so ist.
Ja, das hoffe ich auch sehr und ich hoffe, dass es nicht den Weg nimmt wie Sinister 2.
Ihr hört mehr in der Folge, wenn die endlich mal rauskommt.
Vielleicht ist sie ja dann schon raus, wir wissen es ja noch nicht so genau.
Ja, stimmt allerdings, ja, da hast du wohl recht.
Ja, also Black Phone kann ich voll nachempfinden. Was ich bei dem Film, auch wenn ich ihn wirklich gut finde, halt nicht so ganz verstanden habe, ist, was mir das jetzt letzten Endes eigentlich sagen soll. Also welche Bedeutung jetzt das Telefon wirklich hat. Hat es überhaupt eine Bedeutung? Kann Finny wirklich mit diesen Jungs über das Telefon kommunizieren oder bildet er sich das alles nur so ein bisschen ein? Also weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist toll erzählt, es ist auch spannend, finde ich. Aber so am Ende habe ich mich schon gefragt, ja, aber was ist denn da jetzt eigentlich wirklich passiert? Was möchte man mir jetzt eigentlich sagen? Klar, Finny muss stärker werden, er muss lernen, für sich selbst einzustehen, aber passiert das jetzt aus der Situation heraus oder hat er wirklich Kontakt zu Geisterkindern? Also das ist so der Punkt, so richtig bis zum Ende durchdacht wirkte es auf mich nicht. Aber manchmal muss eine Geschichte ja auch nicht 100% durchdacht sein, sondern darf ja auch einfach mal nur eine Geschichte sein.
Ja, ich kann dir da jetzt auch keine befriedigende Antwort geben, sage ich mal. Das ist halt so, das hat wahrscheinlich eher so eine symbolische Wirkung, dass er halt mit einem Telefon, was eigentlich gar nicht funktioniert, halt dass damit die Kommunikation in die Geisterwelt aufnehmen kann. Aber ja, aber was das nun so richtig das von der Bedeutung hat, kommt auch nicht rüber, glaube ich. Ja.
Genau. Dann würde ich mal zu meinem zweiten Beitrag hier kommen, den ich auf der Agenda habe. Der ist noch relativ neu. Das ist 28 Years Later. Und ich weiß, es gibt ein paar Menschen da draußen, zumindest habe ich das in so diversen Rezensionen zu dem Film gelesen, die ein wenig enttäuscht davon waren, dass das Ganze diese Richtung genommen hat. Weil, der ein oder andere wird es ja wissen, 28 Years Later ist jetzt nicht so der klassische Zombie-Film, wo man jetzt viel, oder infizierten Film, habe ich ja mal gelernt.
Infizierten Film.
Es ist ja nie so hundertprozentig sicher, ob das jetzt Zombies oder in Anführungsstrichen nur Infizierte sind. Wobei, wenn das nur Infizierte sind, muss mir jemand mal erklären, was dann die Alphas eigentlich sind und wie das dann so zustande kommt. Aber egal, das erfährt man ja vielleicht im weiteren Verlauf dieser Trilogie, die jetzt ja demnächst auch schon weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein sehr aktueller Film, aber es geht ja genau um dieses zentrale Thema, was du vorhin so schön eben angesprochen hast. Man ist an irgendeiner Schwelle im Leben angekommen und für den Protagonisten des Films ist es ja, als er zum ersten Mal von dieser Insel aufs Festland kommt, Infizierte oder Zombies oder was auch immer gemeinsam mit seinem Vater jagen darf und dort eben auch relativ bald merkt, dass auch noch andere Menschen irgendwo zu finden sind und er lernt eben auch sehr schmerzhaft, was ja so eine der wichtigsten Sachen sind, die man so im Erwachsenwerden mitbekommt, dass die Eltern, die man ja lange Zeit so als gottgleich klingt jetzt komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Die Eltern sind ja normalerweise für Kinder der Ankerpunkt überhaupt. Das sind die, zu denen gehst du immer, weil die wissen eigentlich alles, die machen immer alles richtig und haben immer eine Antwort. Aber jetzt hat er ja eine kranke Mutter und hat eine Idee, wenn es doch irgendwo auf dem Festland jemanden gibt, der ein echter Arzt ist, dann müsste man doch mit Mama da irgendwie hin. Und er merkt halt, dass sein Vater eben nicht unbedingt Interesse daran hat und lieber mit einer anderen Frau irgendwas treibt. Und das sind ja schon typische Elemente, mit denen man im Zuge seines Aufwachsens konfrontiert wird. Das sind ja genau diese einschneidenden Erlebnisse, natürlich jetzt übertragen in eine Welt, in der es Infizierte oder Zombies gibt. Natürlich ist das Ganze etwas überdramatisiert, aber dieses, du merkst, deine Eltern sind fehlbar und du musst dich selbst irgendwie durchbeißen. Du musst deinen eigenen Weg irgendwie gehen. Das ist ja eines der zentralen Elemente des Erwachsenwerdens. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das ist in 28 Years Later ein bisschen sehr einfach gelöst. Zwei Tage vorher hat der Junge sich noch die Hose voll gemacht und konnte mit Pfeil und Bogen eigentlich noch gar nicht richtig umgehen. Und nachdem er dann wieder zu Hause ist, ist er auf einmal der taffe Typ, der sofort loszieht. Und ne, du weißt, glaube ich, was ich meine, aber vom Grundsatz finde ich schon, dass ein sehr zentrales Element dieses Films wirklich diese Coming-of-Age-Geschichte um unseren Protagonisten ist, der sich in dieser sehr feindlichen Welt behaupten muss und seine eigene Entscheidung trifft, die auch, darf man ja wahrscheinlich auch spoilern, leider nicht zu einem guten Ende am Ende führt, aber immerhin hat er eine Entscheidung getroffen und trifft ja auch noch eine weitergehende Entscheidung, indem er sagt, ich kehre nicht dahin zurück, wo ich eigentlich hergekommen bin, weil genau das tut ja auch jeder Mensch, der heranwächst, irgendwann, er nabelt sich von seinen Eltern ab und muss seinen ganz eigenen Weg gehen. Und darum finde ich, ist das auch ein Film, der dieses Thema Coming of Age sicherlich nicht als größte Überschrift oben drüber hat, der aber sehr viele Elemente hat, wo ich denke, das sind alles Dinge, die mit dem Erwachsenenwerden ganz einfach an einem vorbeikommen. Ich hoffe, du hast den Film gesehen und ich habe dich jetzt nicht gespoilert.
Nein, auch den Film habe ich gesehen und ja, du hast schon recht. Also zuvor, genau, ist er noch dieser kleine Junge und ich bin, naja gut, hilflos, weiß ich jetzt nicht, aber eben, ich glaube, der ist doch eigentlich noch viel zu jung, um aufs Festland zu gehen, wird ja, glaube ich, ja, zu Beginn auch gesagt. Ne? Also von daher hätte er ja noch nicht mal rausgedurft und das hat ja grundsätzlich auch so ein bisschen, fällt mir gerade ein, wenn wir hier so drüber sprechen, den The Village-Charakter, das ist ja auch so ein Dörfchen für sich und die gehen ja auch nicht in die Außenwelt, weil das ja dann auch Gefahr bedeutet.
Ja, quasi The Village, aber reverse, ne? Genau umgekehrt sozusagen.
Genau. Und naja, und dann geht er halt mit seinem Vater eben aufs Festland und erfährt eben zum ersten Mal die böse Welt, um dann halt erfolgreich zurückzukehren. Sie beide haben überlebt, juhu. Und ja, und dann kommt halt die kranke Mutter ins Spiel und der Vater hat ja eher weniger Interesse oder vielleicht auch mehr Angst, sich da wegen dem Arzt zu kümmern, aber der Junge will halt unbedingt, dass seine Mama überlebt und wird dann über Nacht spontan zum Mann und zieht dann mit der Mutter los, um halt da die Hilfe zu suchen, die sie so dringend nötig hat. Und ja, dass es dann nicht so ganz funktioniert, wie er sich das gewünscht und erhofft hat, ist eine andere Sache, aber auch diese Thematik, also wie es dann mit der Mutter ausgeht, sage ich jetzt mal, diese Thematik gehört ja auch mit, also der Tod gehört ja auch mit zum Erwachsenen oder zum Erwachsenwerden, zum Leben dazu.
Richtig. Und ich finde so, der krasseste Moment, glaube ich, für ihn ist doch hinterher diese Feier, wenn die beiden wieder da sind und dass er dann mitbekommt, wie sein Vater der ganzen Dorfgemeinschaft Lügen darüber erzählt, wie toll er sich geschlagen hätte und was er alles gemacht hätte, ne? Wo er halt wirklich so mitbekommt, okay, Papa ist halt nicht der coole Typ, für den ich ihn vielleicht gehalten habe, ne? Der erzählt Leuten Sachen über mich, die auch gar nicht stimmen und was ich ja vielleicht auch gar nicht möchte, ne? Also man bringt ja jemanden dadurch auch in Situationen, in die man vielleicht gar nicht rein wollte. Und das ist halt auch, ne? Also ich bleib dabei, es ist dieses klassische Element, was jeder mal im Erwachsenenwerden durchmacht. Deine Eltern haben auch Fehler. Deine Eltern werden dich irgendwann enttäuschen, weil das ist normal. Menschen sind nicht perfekt. Und es ist, glaube ich, immer der Moment, wo ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens beginnt, wo du von deinen eigenen Eltern in irgendeiner Form enttäuscht wirst. Und das müssen nicht mal schwerwiegende Dinge sein. Es muss jetzt nicht so was Schwerwiegendes wie hier bei 28 Years Later sein. Aber keine Ahnung, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel für eine Familie, die vielleicht jetzt nicht unbedingt viel Geld hat, wenn man an irgendeiner Feierlichkeit teilnehmen möchte und deine Eltern dir sagen müssen, nee, geht nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der für ein Kind Teil des Erwachsenwerdens sein wird, weil man merkt, es gibt irgendein Problem und meine Eltern können es nicht lösen, obwohl ich immer dachte, meine Eltern lösen jedes Problem für mich.
Sind halt auch nur Menschen und keine Übermenschen, aber wie du eingangs schon sagtest, Kinder idealisieren ihre Eltern halt unter Umständen extrem, sage ich jetzt mal, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du auf den Boden der Tatsachen runtergeholt wirst.
Und das ist, glaube ich, dann auch der Punkt, wo also viele Coming-of-Age-Filme vielleicht genau in die andere Richtung gehen, wo Kinder in Verhältnissen groß werden, wo sie von Anfang an schon wissen, dass ihre Eltern eben nicht auf diesem hohen Podest stehen und darum von sich aus gezwungen sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Weißt du, was ich meine?
Ja, oder, wenn Kinder teilweise die eigentlichen Erwachsenen schon sind. Ja. Wenn du eben zum Beispiel alkoholabhängige Eltern oder Drogensüchtige oder was ist ja auch, hast du ja auch oft im Film, dass dann die Kinder die Erwachsenenrolle einnehmen, schon mit, was weiß ich, 14, 15, 16 plus minus. Die nehmen dann meistens schon die Rolle des Erwachsenen ein und kümmern sich halt dann um die Eltern oder versuchen es zumindest.
Genau, obwohl das eigentlich so gar nicht ihre Aufgabe sein sollte. Ein ganz schön deprimierendes Thema haben wir uns ja ausgesucht, ne? Merke ich gerade.
Mhm. Ja.
Naja. Aber deprimierend ist, glaube ich, auch jetzt eine sehr gute Überleitung zu deinem letzten Pick, das du gewählt hast. Es ist eine Serie. Und die ist so kein bisschen irgendwie schön oder hoffnungsvoll, oder?
Nee, leider nicht. Das Schlimme daran ist, dass der Protagonist auch erst 13 Jahre alt ist. Und die Serie heißt Adoleszenz. Das ist eine Netflix-Serie von diesem Jahr, 2025. Und da geht es halt darum, dass halt ein 13-jähriger Schüler, also ein mutmaßlicher Täter ist, der halt eine Mitschülerin erstochen hat. Und das sind jetzt auch nur 4 Folgen. Die gehen, glaube ich, so alle so um eine Stunde so circa. Und in den Folgen wird halt geklärt oder versucht zu klären, ob er jetzt der Täter ist oder nicht. Beziehungsweise ist das Hauptthema eigentlich, es wird versucht zu erforschen, wo die Ursachen jetzt für diese extreme Gewalt herkommen, warum ein 13-Jähriger schon so gewaltbereit ist und toxische Männlichkeit, Frauenhass. Ich weiß nicht, ob Incel, ob dir das im Begriff ist, die Inselbewegung, ja, die da jetzt auch aktueller denn je halt online vorherrscht, also wie auch die junge Leute so durch Online und soziale Medien so extrem beeinflusst werden. Und ja, darum geht es eigentlich hauptsächlich da in der Serie, genau.
Ja, sehr düstere Thematik. Und da merkt man auch, dass es halt heutzutage andere Themen sind, die irgendwie dann beim Erwachsenwerden eine Rolle spielen, weil hier geht es ja gar nicht so sehr um die Beziehung jetzt zu den Eltern, also ein Stück weit vielleicht schon, weil die Eltern sicher, das darf man ja sicherlich spoilern, zum Ende auch die Frage stellen, tragen wir eine Mitschuld an dem, was passiert ist, weil wir uns nicht genug um unseren Sohn so in Anführungsstrichen gekümmert oder gesorgt haben. Ne? Also es ist ja, also es geht ja darum, wenn du einen jungen Menschen ungefiltert mit dem Internet und sozialen Medien konfrontierst und er kein Regulativ im Hintergrund hat, ne, das ihm mal sagen kann, hör mal, aber was die Leute da erzählen, stimmt nicht, kann das sehr böse Auswirkungen haben. Das ist jetzt natürlich dramatisiert, aber ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit es jetzt wirklich stark dramatisiert ist, weil ich glaube schon, dass man durch Social Media sehr gefährliche Erfahrung machen kann, die einen in eine sehr falsche Richtung leiten können. Man muss ja nur sich Videos auf TikTok oder wo auch immer angucken, wo alle immer die Schönste oder der Schönste sein wollen oder immer den geilsten neuen Schuh haben oder sonst was, ne? Und was macht das mit Leuten, die eben nicht oder die von sich selbst eben nicht denken? Ich bin aber nicht so schön wie diese Person. Und ich habe halt nicht die coolen Hippie-Schuhe oder Hippenschuhe oder was auch immer. Ne? Was macht das mit Leuten, wenn das deine ganze Welt ist und du siehst nur sowas und denkst, ich habe das nicht. Was macht das mit mir? Wo suche ich mir dann Hilfe? Bei irgendwelchen anderen Leuten, irgendwo im Internet und im schlimmsten Fall halt bei genau den falschen Leuten. Ne? Früher hieß es immer, geh nicht mit den Rockern mit so ungefähr, ne? Oder mit den Satanisten. Ja, das ist so die moderne Variante davon. Also es soll jetzt nicht heißen, dass Rocker und Satanisten gefährlich sind. Also ich glaube, du weißt aber, was ich meine.
Naja, klar. Ja, und das Ding ist halt auch, dadurch, dass die Eltern ja, die denken halt, ach ja, der süße, liebe, kleine, auch schmächtige 13-Jährige da, der wird schon nichts Schlimmes machen. Also die wissen ja gar nicht, was der sich da online alles so reinzieht. Und als das, auch als der Vater dann von der Polizei das Video, also das, ich glaube, das ist in der Nähe von dem Supermarktparkplatz oder irgendwo passiert und ist jedenfalls auf Video. Und als er dann das Video sieht, der Vater, der ist ja auch völlig von der Rolle, weil der fällt total vom Glauben ab, weil der nie im Leben gedacht hätte, dass sein kleiner, niedlicher Sohn in der Lage ist, so eine Tat zu begehen. Und da stellt sich halt eben auch die Frage, was haben die Eltern vielleicht falsch gemacht oder inwiefern muss auch die Schule, die Lehrer, inwiefern müssen die auch intervenieren oder schon Sachen ansprechen oder wer hat Schuld oder wer hätte was besser machen können. Und ja, ist ein sehr aktuelles Thema und gerade auch, ja, diese ganze, sorry, aber Online-Scheiße oder TikTok, also ich habe TikTok nicht, ich will das auch nicht, also ich bin mit Instagram schon mehr als genug bedient teilweise, aber ich weiß nicht, ob Andrew Tate dir im Begriff ist. Das ist ja quasi der Master of Disaster, was die Inselbewegung betrifft. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was?
Grob schon, aber ich weiß nicht, ob alle, die zuhören, irgendwas damit anfangen können. Also kannst du es ja gerne nochmal etwas näher ausführen.
Naja, Andrew Tate, das ist irgendwie, ich habe mir jetzt auch nur ein paar Notizen gemacht, das ist irgendwie wohl mal ein Kickboxer gewesen. Und das ist aber ein ganz, ganz übler Frauenfeind und der nennt sich Coach, also er ist ein Coach für Geld, Reichtum, Glück, schnelle Autos und erzählt dir, wie man Frauen unterwerfen kann und wie man eine totale Macht über Frauen bekommen kann. Und gerade diese jungen, heranwachsenden, extrem unsicheren männlichen Individuen also auf der Welt, also diese Inselmenschen, die verehren den natürlich. Ne? Und da sind wir ja wieder auch beim Thema Misogynie, also Frauenhass. Also er propagiert das quasi. Und ja, wenn du halt noch nicht in deiner Entwicklung, in deinem Denken, Fühlen, Wissen gestärkt und gefestigt bist, dann lässt du dich natürlich extrem von so einem Quatsch beeinflussen. Und das, könnte mich da richtig in Rage reden. Ich versuche das jetzt zu vermeiden.
Ja, aber es ist ja vollkommen berechtigt. Also das ist ja genau das, was als Risiko natürlich der sozialen Medien unwahrscheinlich einhergeht. So also als Zirkelschluss zu dem, was ich vorhin sagte. Wenn du früher deinen Kindern gesagt hast, halt dich von den und den Leuten fern, da kanntest du die ja zumindest. Ne? Also wenn es in irgendwelchen Städten so bekannte Grüppchen gab, von denen man wusste, die gehen vielleicht nach der Schule klauen oder so, um es mal jetzt ein bisschen einfacher zu halten, dann kanntest du die Leute ja, aber du weißt ja nie, wo treibt sich ein Kind im Internet rum, auf welchen Seiten, mit welchen Personen kommt es in Kontakt und Kinder sind formbar, ne? Also wenn jemand ihnen was erzählt, der vielleicht auch noch älter ist und der irgendetwas mit sich bringt, wozu man aufschauen kann und sei es nur, dass jemand halt in irgendeiner Form erfolgreich ist, ist man ja sehr schnell geneigt zu denken, naja, was der mir erzählt, wird schon recht haben. Und wenn der mir erzählt, ja, Frauen sind eh alle Kacke, weil die so einen Loser wie dich doch sowieso nie lieben würden, kann ich mir schon vorstellen, dass sowas auf sehr fruchtbaren Boden fällt, obwohl man sich ja eigentlich fragen müsste, warum sollte ich denn ein Loser sein? Ne? Oder woher willst du wissen, dass Frauen mich nicht lieben würden? Vielleicht nicht die Frauen, von denen du jetzt hier redest, aber es gibt ja nicht die universelle Wahrheit. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die diese Fernsehserie anspricht, ne? Dass man eben eine gewisse Awareness, klingt komisch so als denglisches Wort, ne? Aber also dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, wo treiben sich Jugendliche rum und was für Gedankengut wird ihnen irgendwie ins Hirn gepflanzt? Weil wenn ich diese Gruppen nicht mehr kenne, weil sie anonym und online stattfinden, dann ist es eine verdammte Herausforderung, sowas erstmal irgendwie rauszufinden, wessen Geisteskind man gerade so ist, ne?
Ja, ich bin auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass damals noch nicht so viele, also dass es Social Media damals noch nicht so wirklich gab. Das Schlimmste, was ich als Kind gemacht habe, wie gesagt, ich war ja schüchtern, ich war ja sowieso da ein bisschen anders. Na, ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken, mache ich auch heute noch nicht. Aber das Schlimmste, was ich damals gemacht habe, war auf den Nachmittag durchs Kornfeld zu rennen oder mal beim Nachbarn Erdbeeren klauen oder so. Das war das Schlimmste, was ich gemacht habe.
Erdbeeren klauen, kein Klingelmännchen.
Meinst du Klingelputzen oder?
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch heißt, irgendwo einfach klingeln.
Ja, genau. Ich kenne das unter Klingelputzen. Ich weiß jetzt gar nicht, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber das waren halt, ja, ich komme auch vom Dorf und da war das halt das Schlimmste, was ich gemacht habe letzten Endes, ja. Aber dass heutzutage auch diese ganze Identifikation mit irgendeinem Schönheitsideal, was gar nicht existiert, weil irgendein Filter drüber ist, oder dass ich halt Kinder, Jugendliche, also auch wieder hier der männliche Part, eine Jawline, also hier irgendwas im Gesicht, dass sie sich dann irgendwas brechen oder wie auch immer, was sie da machen, damit sie die perfekte Jawline haben. Oder was auch ein Trend ist, sich die Ohrläppchen irgendwie zu zertrümmern, damit die so, nicht Brokkoli, sondern blumenkohlmäßig aussieht, damit die aussehen wie so ein Boxer, okay, wie so ein echter Mann. Ja, du, das sind alles solche Trends oder sich die Wimpern, Männer machen sich auch die Wimpern ab, damit sie halt extrem männlich aussehen und den Frauen gefallen. Es ist ja wirklich so schlimm, dass es ein Trend ist. Und ich finde diese Entwicklung, also wie unselbstbewusst muss man sein, dass man sich selber körperlich so einen Schaden zufügt, nur um einem Bild zu entsprechen, was sie glauben, worauf eine Frau steht. Wie beschissen muss man im Kopf sein, dass man da sowas denkt, machen zu müssen? Also ich rede mich hier schon wieder in Rage, weil das ist ein Thema, ich verstehe es halt einfach nicht.
Ja, ich verstehe sowas auch nicht, weil solche Themen gab es ja schon immer. Also so in den 90er Jahren waren ja irgendwelche Supermodels immer so der heiße Scheiß, ne? Und dann wollten alle Frauen aussehen wie weiß ich nicht
Size
wer.
Size Zero.
Und ich meine, irgendwann haben wir diese Entwicklung gemacht, dass man gesagt hat, nein, kein Bodyshaming, ne? Also nicht sich über irgendjemanden lustig machen, weil er vielleicht ein bisschen korpulenter ist. Aber ich habe auch das Gefühl, solche Sachen gehen auch in ganz komische, andere Richtungen dann auf einmal. Weil, also ohne jetzt böswillig sein zu wollen, wenn Leute extrem fettleibig zum Beispiel sind, ist das ja auch für sie wirklich nicht gesund, ne? Also ich habe das Gefühl, mittlerweile sind alle einander nur noch völlig egal und jeder möchte nur seinen eigenen Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, machen. Und die anderen interessieren mich sowieso nicht und lass die doch alle tun. Und also irgendwie, jetzt klingen wir schon wie so verbitterte alte Menschen. Früher war alles ein bisschen herzlicher.
Na du, und ich komme ja nur, also ich komme nicht aus Berlin ursprünglich, aber ich wohne ja in Berlin. Und was du hier manchmal so rumlaufen siehst, sage ich jetzt mal, also unabhängig jetzt von dick, dünn, darauf will ich ja jetzt noch nicht mal hinaus, aber auch so kleidungsstiltechnisch, also hier gibt es ja wirklich von A bis Z, von vorne bis hinten, alles durchgewürfelt an optischen Highlights, um es mal freundlich auszudrücken. Und wenn ich mir da bei jedem da mich anstößig fühlen würde oder irgendwie der Meinung bin, das kommentieren zu müssen, da würde ich ja gar nicht mehr fertig werden. Also leben und leben lassen, also ja. Feel free, nur solange das keine Gewalt mit sich bringt oder irgendjemanden schadet, ob der nur dünn oder dick ist, wenn die Person lieb, nett, freundlich, herzlich ist, zuvorkommt ist und keine bösen Gedanken oder Hintergedanken hat, dann ist es doch auch völlig scheißegal. Und jeder Top hat irgendwo seinen Deckel. Genau. Und dann muss ich mir nicht das Ohr zertrümmern oder irgendwas, keine Ahnung, was da die Leute denken, die Männer denken, machen zu müssen, dann sei einfach du selbst, sei lieb, sei herzlich und dann sei authentisch und das reicht vielleicht auch schon, um bei einer Frau zu punkten.
Höchstwahrscheinlich.
Oder bei einem Mann.
Ja. Also man sagt immer, man verliebt sich irgendwie in jemanden, weil man ihn vielleicht sieht, so im Sinne von man ist verknallt, ne? Aber ich glaube wirklich, du liebst jemanden für das, was er ist oder was er für dich ist, was er darstellt, was er in sich letzten Endes auch trägt. Natürlich ist es einfacher, platt gesprochen, sich auf äußere Reize in irgendetwas erstmal zu verschießen. Aber was hast du von schönen äußeren Reizen am Ende, wenn die Person ein totaler Idiot ist? Ne? Also von daher.
Richtig, genau.
Wie dem auch sei. Wir driften hier in eine ganz komische Richtung, merke ich gerade.
Ja, das wird jetzt Psychologie-Podcast.
Nichts, aber eine Sache muss ich zum Abschluss noch sagen. Was ich jetzt vorhin gesagt habe, könnte jetzt vielleicht so klingen, als würde ich denken, man müsste Leuten, wenn sie übergewichtig sagen, sie sind übergewichtig. Nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint. Ich habe es wie folgt gemeint. Früher konnte man in meiner Wahrnehmung auch noch über solche Dinge dann einfach reden. Wenn jemand vielleicht zunimmt oder sowas, geht es ihm ja oft auch vielleicht psychisch ganz einfach nicht gut. Und ich habe so das Gefühl, dass man ein bisschen in unserer Gesellschaft verlernt hat, auch mal Signale in irgendeiner Form einfach mal wahrzunehmen und auch mal jemanden ganz einfach zu fragen, geht's dir gut? Fühlst du dich gerade eigentlich gut? Ne? Weil du machst ja selten irgendwie irgendwas, weil du Bock drauf hast. Auch jemand, der psychische Probleme hat, der hat die ja nicht, weil er Bock drauf hat, psychische Probleme zu haben oder so. Also alles kommt ja irgendwo her. Aber ich habe das Gefühl, alle Welt ist nur mit dem Handy beschäftigt oder damit eben, was weiß ich, den Blumenkohlohren zu haben, wenn das jetzt so heißt. Anstatt sich mal mit den Menschen zu beschäftigen, die wirklich so in deiner Umgebung sind und füreinander da zu sein. Und wenn man wirklich füreinander da ist, dann sollte man auch mal Dinge ansprechen, die einem auffallen. Und sei es nur, was weiß ich, irgendjemand läuft seit 3 Wochen so ein bisschen ungepflegt rum. Das macht er bestimmt auch nicht absichtlich. Wahrscheinlich geht es dem Menschen nicht gut. Und vielleicht geht es ihm allein dann schon besser, wenn man ihn nur mal fragt, ist alles in Ordnung? Und derjenige sagen kann, nein, du, mir geht's nicht so gut. Und ja.
Ja, Entschuldigung, dass ich hier auch teilweise so abgehe, aber das triggert mich dann schon mehr oder minder.
Nee, ist doch alles gut. Bringen wir das jetzt mal zu einem etwas schöneren Ende, in dem ich jetzt auch noch einen Coming-of-Age-Beitrag habe. Und zwar bin ich auch bei einer Serie angekommen. Und hier könnte man jetzt auch sagen, Markus, das ist jetzt aber nicht die kreativste Wahl, aber ich finde, man kam an dieser Serie nicht vorbei. Aktuell kommt man auch nicht an ihr vorbei. Und wenn die Planung aufgeht und diese Folge hier an dem Datum online geht, wo ich es im Kopf habe, dann wartet man jetzt gerade auf das große Finale dieser Serie. Es geht natürlich um Stranger Things. Thema für dich?
Ja, auch das habe ich gesehen. Ich habe auch extra heute mein Stranger Things Gedenk-T-Shirt für dich angezogen.
Ah, schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Dann könnte ich hier mein Eddie Munson-T-Shirt auch anhaben dafür. Weil man muss wissen, ich nehme grundsätzlich nackt auf. Nein, natürlich nicht. Den habe ich von Alex geklaut. Er hat das irgendwann noch mal behauptet.
Oh Mann, Männer.
Hallo.
Naja, ich bin jetzt kurz abgedriftet. Nee, also Stranger Things kenne ich natürlich auch und ich habe vorhin noch mal kurz bei Google reingeschaut und die 5. Staffel, die hat ja 8 Folgen, die in 3 Teilen aufgeteilt ist. Also da kommt irgendwie im November Teil 1 und 2 und 3 dann im Dezember. Also das ist auch noch ein ganz schön bisschen hin und ich bin da auch schon ganz gespannt drauf, weil zwischen den einzelnen Staffeln ja schon echt extrem viel Zeit liegt auch.
Genau. Aber ich finde schon, natürlich vordergründig geht es in der Serie ja auch um irgendwas Mysteriöses, ne? Irgendwie so, ja, Mystery ist, glaube ich, das passende Wort dafür, ne? Aber natürlich geht es ja auch um die Figuren und was sie so mitmachen, wie sie sich entwickeln. Und du hast hier ja wirklich mal eine Serie, wo du startest mit ganz jungen Leuten, die auch wirklich da ja jung waren und bei denen man ja wirklich die Entwicklung sehen kann und über genau diese Dinge, die ihnen auch passieren. Ne? Weil der Gruppe von den 4 Jungs am Anfang passiert ja auch, einer ihrer Freunde ist weg und sie merken auch, die Erwachsenen können uns nicht helfen. Und sie stolpern dann genau in die Sachen rein, die einem passieren. Ne? Dann ist auf einmal ein Mädchen da und natürlich stört sowas dann die Gruppendynamik. Ne? Eine Gruppe, eingeschworene Gruppe von 4 Freunden, egal ob jetzt 4 Jungs oder 4 Mädchen, wenn irgendeiner von denen zum ersten Mal mit einem Freund, also ne, du weißt, was ich meine, oder Freundin um die Ecke kommt, dann stört sowas die Gruppendynamik. Das sorgt ganz einfach für Streit. Und es geht dann ja auch darum, was macht das mit den Leuten? Und auch die Protagonisten der Serie haben mit Verlusten zu kämpfen. Jemand zieht weg. Das sind alles die ganz typischen Elemente, die ja zum Erwachsenwerden dazugehören. Und wo du hier es auch wirklich sehr schön siehst, weil die Figuren, die werden ja auch älter, weil die Staffeln liegen ja auch immer etwas weiter auseinander. Also zwischen Staffel 1 und 2 hat das ja wirklich noch schön gepasst, weil da ist ja dann wirklich ein Jahr vergangen. Bei Staffel 3 ging es auch noch so, glaube ich. Mit Staffel 4 wurde es dann etwas kompliziert. Und wenn jetzt dann Staffel 5 rausgekommen ist oder, wie gesagt, dann bald die allerletzten Teile davon erscheinen, ist, 9 Jahre sind dann insgesamt vergangen. Ne? 2016 ist Stranger Things gestartet und 2025 endet es dann. Aber trotzdem, also ich finde auch, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wo man mit den Figuren halt wirklich mitwächst, also wenn man sie in dem entsprechenden Alter geguckt hätte, was nicht geht, weil die ist ab 16 und die Protagonisten sind, glaube ich, am Anfang 11 oder so, ne? Also.
Ach so, echt, weiß ich schon gar nicht mehr.
Auf jeden Fall sind die sehr jung.
Ja.
Und also das ist wirklich auch, finde ich, eine sehr schöne Angelegenheit. Die gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Jetzt als Vorbereitung für das große Finale haben wir auch nochmal alle geguckt. Und da ist schon, wie ich finde, eine ganz klare Entwicklung drin und eben auch dieser Augenmerk darauf, was passiert mit den Leuten, abgesehen von den ganzen übernatürlichen Sachen, mit denen sie da konfrontiert werden. Ja. Natürlich hat das auch Einfluss, aber es geht ja letzten Endes auch um Themen wie Verlust. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Max ihren Bruder verliert am Ende der dritten Staffel und sich in der vierten Staffel eben dann ja auch mit der Frage von Schuld auseinandersetzen muss. Ne? Bin ich irgendwie schuld daran, weil ich mir gewünscht hätte, er wäre nicht mehr da? Das sind ja wirklich Dinge, die einem Menschen passieren, weil jeder verliert irgendwann mal irgendeinen Mitmenschen. Und wie oft hat man sich dann gefragt, puh, hätte ich daran irgendwie einen Anteil haben können? Hätte ich daran vielleicht was ändern können? Also ein Beispiel, was ich so habe, ist eine Arbeitskollegin von mir, ist schon lange her, hat sich mal das Leben genommen. Und wenn du dann irgendwann mal so alte E-Mails raussuchst und der letzte Satz unter einer E-Mail ist, ja, aber wenn sich hier nicht bald was ändert, dann muss ich mir mal was anderes überlegen. Wenn du sowas liest, dann denkst du ja auch drüber nach, so puh, hätte das vielleicht bei einem im Kopf schon was auslösen sollen. Ne? Natürlich ist es Quatsch, darüber nachzudenken, weil du änderst es nicht mehr. Aber das sind natürlich Dinge, die beschäftigen einen und mit denen setzt man sich irgendwie auseinander. Das muss jetzt ja nicht so ein extremes Beispiel sein. Es kann ja auch sein, wenn, weiß ich nicht, die geliebte Oma irgendwann nicht mehr ist und man sich auch denkt, mein Gott, hätte ich sie noch mal am Abend vorher angerufen. Ne? Aber ich hatte keine Lust, weil ich, keine Ahnung, Film gucken wollte. Das sind ja Dinge, mit denen setzt man sich im Erwachsenwerden ganz klar auseinander.
Ja, das stimmt wohl.
Das haben wir ja auch wieder. Irgendwie, wir schaffen es nicht, zu einem versöhnlichen Ende zu kommen, habe ich das Gefühl. Ne? Wir enden irgendwie immer bei so Themen, wo man denkt, huh, das ist aber gar nicht so schön. Ne? Jetzt müssen wir irgendwie mal einen fröhlichen Schlusspunkt, glaube ich, finden. Fällt dir was Fröhliches zum Ende ein? Sonst sagen alle Leute, rede doch mal über lustige Dinge.
Also ich bin jetzt ein bisschen deprimiert. Nein, bin ich nicht, aber ich überlege gerade, ja, nee, also es ist ein wirklich schwerlastiges Thema und ja, ich habe mich ja nur mehrmals in Rage geredet, also und das ist aktueller denn je auf jeden Fall und das ist weder spaßig noch lustig und ich bin gespannt, wo die Entwicklung noch hingeht, wie schlimm es noch wird, weil es ist schlimm. Ich würde das jetzt in keinster Weise beschönigen wollen, also. Und da jetzt hier in runden, schönen, positiven Abschluss zu finden, also es fällt mir tatsächlich leider schwer, tut mir leid.
Aber es gibt doch bestimmt Coming-of-Age-Filme, die irgendwie schön und lustig sind. Mir fällt zum Beispiel The Goonies ein.
Ach so, warte mal, ich muss mal auf meine Liste gucken, was ich hier noch so zu stehen habe, ob man da das jetzt filmtechnisch noch nett abschließen könnte.
Genau.
Moment. Zettel, raschel, raschel. Ja, das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist, glaube ich, auch ein Film, der jetzt eher so nicht so fröhlich endet.
Nee, nicht so ganz. Trifft nicht ganz das, was wir jetzt versuchen zu machen.
Puh, ich habe mir hier noch Jennifer's Body notiert, aber das ist ja auch eher was nicht so witzig ist.
Schwere Kost, ne?
Puh, tja. So finster die Nacht, Let Me In, naja.
Na, das, nö, nehmen auch nicht unbedingt ein gutes Ende.
Also ich, das wollte ich eigentlich mit in die Besprechung aufnehmen. Ich habe hier noch La Boum, die Fete. Ich weiß nicht, das ist ein französischer Film, auch 1980. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Spontan nicht, nein.
Das hat halt offensichtlich auch einen Coming-of-Age-Anteil. Und da stirbt tatsächlich keiner. Also da geht es auch um Teenager, also in Frankreich französische Teenager, eben die erwachsen werden, die halt eben zur Disco gehen, die erste Liebe, rumknutschen, rumfummeln. Die Oma klärt die Protagonistin über Sex auf, also dass von ihren Eltern da irgendwie das nicht thematisiert wurde und dann macht das die Oma, weil die noch total hip ist und so. Und auf alle Fälle, das sind, gibt es zwei Teile davon, mag ich auch sehr gern und da stirbt keiner am Ende oder wird abgemetzelt oder übernatürlich. Und das ist von mir eine persönliche Filmempfehlung, die Coming of Age beinhaltet und positiv ist. So.
Ebenso schön, dass Schicksal ist ein mieser Verräter angesprochen hast. Ich habe hier einen Film, der ist von dem Produzenten dieses Films. Und zwar ist das Love, Simon. Das ist natürlich auch Coming of Age und auch mit einem positiven Ausgang, wo es ja auch um die Entdeckung der Sexualität oder in dem Falle halt der Homosexualität geht und den Umgang halt mit diesem ganzen Thema. Auch ein sehr schöner Film, der ein versöhnliches Ende auf jeden Fall findet. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich habe überlegt, also kennen vom Hören her definitiv. Ich muss aber lügen, ich weiß nicht, ob ich ihn geguckt habe. Also es kann sein, es kann aber auch nicht sein, ich erinnere mich nicht.
Ja, ist ja gut, dass uns doch noch ein paar positive Beispiele eingefallen sind, weil ich glaube, bis hierher waren wir schon tiefgründig, ist glaube ich die passende Vokabel dafür, oder?
Ist halt auch ein Thema, wo man sich halt sehr drin verlieren kann und was eben auch dann diesen psychologischen Aspekt hat. Und da kann man, glaube ich, ja, Stunden damit füllen, genau.
Das könnte man fraglos. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem ganz guten Punkt angekommen, um, wie kann man das jetzt schön sagen, den Adler zu landen oder so ähnlich.
Oh je.
Fällt dir was Besseres ein?
Keine
Der Adler
Ahnung.
Ist gelandet.
Fahren Sie fort.
Ja, aber guck
Sie
mal,
fort.
Jetzt haben wir zumindest doch nochmal schön einen Lacher am Ende und können aus diesem, wir haben auch sehr, mit viel Lachen haben wir angefangen und sind dann ja ein bisschen abgedriftet in ein paar tiefer gehende Auseinandersetzungen mit einem Thema. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde das auch wichtig, weil man muss auch Dinge einfach mal ansprechen dürfen, die scheiße sind, die passieren. Und man muss es auch mal genauso sagen dürfen, dass Sachen nicht vernünftig laufen und dass man sich nicht immer davor verschließen kann, die Welt besteht nicht nur aus Zuckerwatte und Einhorn und keine Ahnung was. Und das darf auch hier mal gesagt werden. So. Aber, ja.
Es gibt ja auch den Begriff toxische Positivität, nur so viel dazu. Gibt's ja nicht umsonst.
Toxische Positivität, ja, natürlich. Das ist, ja, wenn man sich alles schön redet, obwohl es nicht schön ist, ne?
Ganz genau, das ist der Knackpunkt. Und das wäre eine nächste Folge, die man da aufnehmen könnte, aber ich glaube, an der Stelle lassen wir das lieber.
Da müssten wir erstmal Filme finden, die sich mit toxischer Positivität auseinandersetzen, oder?
Ja gut, ja klar, wenn es, ja, geht ja, im Podcast geht es ja um Filme, da hast du schon recht. Aber ich meine nur so als Thema an sich könnte man da ja auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wenn man das wollte.
Man könnte sehr vieles letzten Endes machen. Aber wir kommen dann jetzt mal zum Abschluss. Wie üblich erstmal vielen Dank an Alex für die Möglichkeit, das hier überhaupt machen zu können. Vielen Dank an dich, Anja, dass du hier dabei warst. Und an alle da draußen. Ihr dürft gerne mal kommentieren, was fällt euch ein? Was gibt es für Coming-of-Age-Filme, von denen ihr meint, das sind absolut großartige Filme, die fallen euch sofort ein, wenn man das Coming-of-Age-Wörtchen droppt, sagt man das so, egal, ihr wisst, was ich meine. Oder auch gerne, meint ihr, dass unsere Filme gute Beispiele für Coming-of-Age-Filme oder Serien waren? Oder genauso könnt ihr ja auch sagen, was ihr von Carrie oder S oder eben 28 Years Later, Adoleszenz, Stranger Things und, jetzt habe ich vergessen, was dein zweiter Film war, Black Phone. Haltet.
Black Phone.
Genau. Ob ihr das auch so seht oder ob das für euch ganz einfach nur Filme sind oder generell, wie steht ihr zu Coming of Age? Ist das was Tolles, was ihr euch gerne anguckt oder ist euch das vielleicht, was ich sogar ein Stück weit verstehen könnte, manchmal auch ein bisschen zu schwermütig oder zu kopflastig? Weil ich verstehe jeden, der sagt, also mein Leben ist anstrengend genug, wenn ich mich dann anschließend vor den Fernseher setze, möchte ich mir nichts angucken, was mich noch Tage oder im schlimmsten Fall wochenlang beschäftigt, weil ich drüber nachdenke, Mensch, das war aber gar nicht mal so schön. Ich kann mich nur wiederholen. Vielen Dank, Anja. Wenn ich jetzt sage, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, klingt das auch komisch, weil wir eigentlich nicht über spaßige Dinge gesprochen haben. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt in diesen knapp 80 Minuten und ich hoffe, das gilt auch für dich.
Ja, das war jetzt eine bisschen zu lange Pause, glaube ich, war. Ich musste erst mal Luft holen. Also ich danke dir auch sehr fürs Gespräch, für die Aufnahme und dass du quasi mir oder uns die Plattform gegeben hast oder auch Alex in dem Fall, dass wir das Thema besprechen konnten. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und ansonsten, Leute, wenn ihr nicht genug von diesem Podcast bekommen könnt, geht es natürlich am nächsten Freitag weiter mit einer neuen Filmbesprechung von Let's Talk About Horror. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und an dieser Stelle bleibt uns dann nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal, macht's gut und immer schön weiter Horrorfilme gucken. Ciao, ciao.
Ciao.